oftmals weiß man ja gar nicht, welche Möglichkeiten man hat.
Und ich glaube, sich einfach zutrauen.
Wir sind schlau, wir sind talentiert, wir sind eine gute Menge.
Oder für dir?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up, Futter fürs Hirn. Mein Name ist Jenny.
Und ich bin die Perdita. Ja, habt ihr euch manchmal gefragt, warum die meisten Chefs Männer sind und so wenig Frauen? Und wie das kommt, liegt es an den Frauen, die nicht wollen? Oder liegt es vielleicht auch an was anderem? Das ist die Frage. Und ja, die Frage stelle ich mir manchmal selber, weil wenn ich schaue, in meiner Klasse waren wir schon mehrheitlich Mädels, also definitiv mehr als 50%. Und im Studium definitiv, also ich glaube, das waren nur vereinzelt ein paar Männer, die das studiert haben, was ich studiert habe. Und wenn ich aber jetzt zurückschaue, wer mit mir Abi gemacht hat und wer mit mir studiert hat, da gibt es ganz wenige, die wirklich eine Führungsposition haben und wie ich als Geschäftsführerin arbeiten. Also deswegen bleibt die Frage, was ist denn da los? Hat sich da in unserer Gesellschaft nichts verändert?
Genau, das ist eine spannende Frage, der wir uns heute mal ein bisschen mit euch nähern wollen. Und wir haben da auch so einen aktuellen Aufhänger. Es passiert natürlich immer sehr viel in der Welt, aber vielleicht erinnert ihr euch noch an den August und an die Wahl der neuen VerfassungsrichterInnen, also fürs Bundesverfassungsgericht. Und da gab es eine heftige Debatte um die Wahl von Frau Gebrosius-Gersdorf. Und ich für gewöhnlich habe das vorher noch nie mitbekommen, diese Wahl für die VerfassungsrichterInnen. Das geht so an einem vorbei, das ist für gewöhnlich passiert es einfach. Und das wäre das erste Mal, dass ich davon richtig mitbekommen habe, diesen Trubel. Und da ging es nämlich darum, dass sie, die Frau Gebrosius-Gersdorf, auf einmal in so einem Fegefeuer von vielen fehlgeleiteten Behauptungen stand über sie und dann alle sich vor allem entschieden haben, dass sie dafür ungeeignet wäre und ja, viel mehr in Debatte stand als jetzt vielleicht andere KollegInnen vor ihr. Und da sieht man noch mal einmal mehr an diesem Beispiel, wie relevant das eigentlich noch ist heutzutage. Und am Ende hat sie ja dieses Amt dann auch nicht wahrgenommen, ist selber zurückgetreten von der Wahl und meinte, das reicht mir jetzt ja auch. Ja, und vielleicht können wir mal uns ein bisschen generell so den Zahlen, das ist ja nur ein Fall jetzt, aber es gibt ja auch Zahlen, die bestätigen, das ist ein sehr viel größeres Thema als ein Einzelfall. Perdita, du hast da, glaube ich, ein paar Zahlen.
Ja, bevor ich mit den Zahlen anfange, kann ich mich noch erinnern, als Merkel gewählt wurde, da wurde plötzlich diskutiert, ob sie Entscheidungskompetenz hat als Bundeskanzlerin. Also, ne, das wurde wirklich ernsthaft diskutiert. Und das wurde vorher noch nie diskutiert, wenn irgendjemand gewählt worden ist als Bundeskanzler. Also von daher finde ich das erschreckend, dass das heute immer noch Thema ist. Weil ich habe mich schon 85 mit dem Thema Frauen in Führungspositionen beschäftigt und war erschreckt über die niedrigen Zahlen. Und sie sind nicht großartig viel besser. Na, also nur 29% der Führungskräfte in Deutschland waren 1923 weiblich. In europaweit sind wir da Platz 22 von 27, weil da liegt der Schnitt so bei 35, ist ja auch nicht so toll. Und das, obwohl 60% der Hochschulabsolvierenden weiblich sind. Also da passiert ja was. Und wenn man sich anschaut, wie viele CEOs gibt es in Deutschland, da sieht es ja ganz gruselig aus, nämlich nur 4%. Und da denke ich mal so, hey, 85 bis jetzt, also da habe ich mir eigentlich mehr erwartet. Und da, wo der Frauenanteil am höchsten ist, sind Berufe, wo ganz stark danach ausgewählt wird, was hast du für eine Note? Ne? Also bei unserem juristischen System, und deswegen ist der Anteil von Juristinnen so hoch bei den Führungspositionen, auch bei Ärztinnen und bei Lehrerinnen, weil da zählt halt deine Note und da wirst du nach Note eingestellt. Da liegt der Anteil über 50%. Aber wenn wir die nicht hätten, dann würde es den Durchschnitt ja noch mehr verhauen. Also das heißt, seit 35 Jahren stagniert der Frauenanteil in Führungspositionen. Und wenn sie in Führungspositionen sind, dann ist es oft die Personalabteilung oder dann so Sachen wie Corporate Social Responsibility oder irgendwie so. Also, dass es dann auch noch sozusagen sich auf wenige Felder beschränkt. Und da ist jetzt natürlich die Frage, woran liegt's? Was sind die Barrieren? Was sind die Gründe?
ja, die Frage ist eben, was führt uns zu den Berufen heran und wie geht es uns auch damit in dieser Landschaft der Berufe und der Möglichkeiten? Und ja, oft Frauen, die auch als Frauen sozialisiert werden. Es gibt ja auch diesen Satz, man wird nicht nur als Frau geboren, man wird zu einer durch die Gesellschaft. Und es gibt viel Selbstzweifel, Selbstzweifel an der eigenen Kompetenz für den Beruf und für die Führung. Und auch das sogenannte Imposter-Syndrom, das ist jetzt viel geläufig, das nennt sich übersetzt Hochstapler-Syndrom. Und da geht es viel um so Glaubenssätze, also innere Glaubenssätze, nicht gut genug zu sein, vielleicht Glück gehabt zu haben, durch irgendeine Lücke gerutscht zu sein, also nicht überzeugt davon zu sein, dass ich das selber mit meinen Fähigkeiten und Talenten und meiner harten Arbeit in diese Position geschafft habe und die auch verdient habe. Und oft führen dann diese Zweifel dazu, dass man vielleicht auch gar nicht die Position eintritt. Und 75% der Frauen berichten davon, gelitten zu haben. Da gab es eine Umfrage, eine Studie.
Darf ich das mal ergänzen aus so einer praktischen Erfahrung? Und zwar habe ich jahrelang Bewerbungstrainings gegeben. Und dann ging es auch darum, auf ausgeschriebene Stellen sich zu bewerben. Und ich habe die Leute das dann üben lassen und habe dann schon einen krassen Unterschied erkannt. Also wenn ich Männer gefragt habe, warum sind sie jetzt hier für die Position geeignet? Also da reichte das, ja, ich bin ja auch bei der Feuerwehr oder so. Also so mit einer großen Selbstverständlichkeit und die hatten keine Probleme, positiv über sich zu reden. Und wenn du Frauen gebeten hast, ja, sagen sie mal, warum sie für die Stelle geeignet sind, kam dann von selber Einschränkung, warum sie noch nicht perfekt sind. Und also die Frage, sagen sie mal 10 positive Eigenschaften über sich, war so die Quälfrage des Jahrhunderts. Und wenn du sie aber gefragt hast, ja, was haben sie für Schwächen und Schwierigkeiten, zack, da blubberte es, ne? Während da die Antworten der Männer sehr häufig sehr kurz und knackig waren. Wo ich dann schon merke, das hat auch sehr viel mit innerer Einstellung zu tun und dass sich Frauen auch nur auf Stellen bewerben, wo sie das Gefühl haben, ich erfülle das 100% und am besten noch 130%, ne? Damit ich das mache.
Ja, damit ich auch ja niemanden enttäuschen kann. Ich glaube, darum geht es auch oft an die hohen Ansprüche, die da auch an Frauen gestellt werden. Und genau, es führt dann eben zu so einer Zurückhaltung, ne? Also es hat ja auch viel mit dem, wie wir erzogen werden, auch als Frauen zu tun. Da habe ich auch mitgelernt, ne? Ich bin eher bescheiden. Ich prahle jetzt nicht so rum mit all den tollen Sachen, die ich kann. Aber natürlich ist es ja schön für deinen zukünftigen Arbeitgeber, Arbeitgeberin zu wissen, was du kannst. Da musst du ja nicht bescheiden sein. Du sollst ja auch dem Unternehmen was bringen und du möchtest ja auch was erreichen und auch ja verändern womöglich. Und ich glaube, das ist eben viel noch bei uns drinne, eben auch dieser Wunsch nach Harmonie. Also ich möchte jetzt nicht hier rausstechen und sagen, boah, das kann ich toll und das möchte ich anders machen und am Ende ecke ich damit noch an, sondern nee, ich möchte, dass die Leute mich mögen, dass wir alle miteinander klarkommen. Und das sind auch so Eigenschaften, ja, dadurch, dass wir schon auch oft uns da ein bisschen unterordnen mussten, die mit noch in der Sozialisierung reinspielen, die jetzt noch präsent sind, obwohl wir eigentlich, ne, wie Petita gerade schon sagte, wir erfahren auch schon gute Bildung. Ne? Wir haben gute Hochschulabschlüsse. Da sind oft viele schlaue, talentierte Frauen, die sich aber selber dann gerne mal zurückhalten, aus der Angst auch vielleicht zu viel zu sein oder genau, man sollte doch bescheiden sein. Und da geht es aber auch viel um das Thema Macht. Also wie kann ich auch selber mir erlauben, auch in so einer Machtposition zu sein?
Das ist ja ein Thema, mit dem ich mich schon länger beschäftige und mich wundert, wie negativ besetzt vor allem bei Frauen das Wort Macht ist. Macht bedeutet doch eigentlich nur per se, dass ich mit meinen Talenten, mit meinem Wissen, mit dem, wie ich mich verhalte, wie ich rede, mitwirke, wie nachher die Sachen gestaltet werden, die uns dann betreffen. Also das heißt, es ist ja eigentlich sozusagen das mit zu beeinflussen, wie wir miteinander leben, wie wir miteinander umgehen, wie gearbeitet wird. Und das heißt eigentlich, es macht nur die Möglichkeit mitzugestalten. Und es ist aber ganz häufig in den Köpfen mit Machtmissbrauch vernetzt und was Böses, ne? Und ich will ja nicht böse sein, also will ich nicht machtvoll sein. Und wenn ich dann auch Frauen befrage, was sind denn deine positiven Eigenschaften, dann kommt ganz viel so in den Bereich, ja, ich kann gut zuhören, ich helfe gerne, ich bin empathisch, ich bin gern mit Menschen zusammen, ich bin teamfähig. Ne?
Und kompromissbereit.
Kompromissbereit, sehr schönes Wort. Ja, kommt ganz oft vor, das stimmt. Und dann denke ich mir, ja, und was verbindet ihr mit Führung? Also was braucht eine Führungskraft? Mhm. Durchsetzungsstärke, ne? Entscheiden können, schnell und flexibel auf was handeln können. Das kommt dann oft auch gar nicht. Also es ist auch gar nicht so bewusst, dass ich ja diese Fähigkeiten auch in mir habe. Und deswegen ist es auch für viele so, dass sie über ihre Erfolge und das, was sie leisten, nicht sprechen. Und deswegen wird ihre Leistung oft übersehen. Und dann gibt es dann oft dann halt auch so die Dampfplauderer dieser Erde, die einfach, auch wenn sie fast nichts gemacht haben, da groß reden über ihre Leistung und dann als leistungsstark wahrgenommen werden. Obwohl vielleicht im Hintergrund jemand anderes das meiste gemacht hat. Also das finde ich ist schon ein großes Hemmnis. Und was man schon auch sagen muss, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in einer Führungsposition eine zentrale Herausforderung. Weil du hast schon auch viele Abendtermine und du hast auch Phasen, wo du wirklich sehr, sehr, sehr viele Stunden arbeitest oder jetzt bei mir auch mit viel mit Reisen verbunden, ne? Und wie verbindest du das mit Kindern? Und man muss sagen, dass halt auch viele Termine zu familienunfreundlichen Zeiten gelegt werden. Also dass Besprechungen ab 5 Uhr anfangen. Wenn jeder Kindergarten und jede Schule zu hat, dann fangen die Besprechungen an. Oder dass halt dieses Networking abends beim Gläschen Wein oder ein Bierchen passiert, wo du dann die Kinder zu Bett bringen musst. Und das, was mich so überrascht hat, auch in meiner Generation an Frauen, dass viele beim ersten Kind noch in Teilzeit arbeiten, aber spätestens beim zweiten Kind dann doch wieder so klassische Rollenmodelle entstanden sind, dass die Frau zu Hause bleibt und der Mann halt Großteil der Erwerbsarbeit macht. Und dass es dann für Frauen unglaublich schwierig ist, nach einer langen Phase zu Hause dann im Beruf wieder auf einem hohen qualifizierten Maß einzusteigen. Also das ist auch schwierig.
Ja, absolut. Zumal es ja nicht nur es geht ja auch um die Zeit, ne? Also das ist weniger Zeit, wenn man nochmal so guckt zu dem Thema Altersarmut, vor allem bei Frauen. Man guckt auf die Zeit, die ich erwerbstätig bin, die ich auch in die Rentenkasse einzahle. Das ist ja einfach Zeit, die ich dann investiere in andere wichtige Dinge, nämlich Fürsorgearbeit, das Großziehen meiner Kinder, das Sorgen für einen vernünftigen Haushalt, ne? In dem meine Familie bestehen kann. Das sind alles sehr wichtige Aufgaben. Das ist ja alles Arbeit, aber die wird ja am Ende des Tages halt nicht anerkannt und dann stehst du da mit weniger Fortbildungen, weil du die Zeit dafür nicht hattest oder eben mit weniger Rente, weil du eben dann weniger eingezahlt hast in die Rentenkasse. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das alle auf dem Schirm behalten, dass es einfach so ist, dass in solchen Modellen, wo die Frau sich entscheidet, zu Hause zu bleiben, sie immer ein Opfer eingeht.
Was nicht heißt, dass das kein schlechter Lebensentwurf ist, es ist halt eine Entscheidung. Sie hat halt die Konsequenz, dass du oft absolut dann in Führungspositionen schlechter dastehst. Und man muss sagen, wenn Männer das machen, die trifft es ja noch härter. Also wenn du als Mann entscheidest, ich mache mal länger Elternzeit oder ich will meine Führungspositionen reduzieren, also Männer werden da noch viel krasser bestraft. Wenn du sagst, ich möchte gerne in Teilzeit arbeiten, dann sind also deine Karrierechancen in der Firma oft ganz rapide gesunken. Man verzeiht Männern das noch weniger. Also das heißt, dass das für Männer einfach das Karriererisiko ist noch größer. Und deswegen entscheiden sich viele. Und ich glaube, dass es genügend Männer gibt, die vielleicht auch bereit wären, nur in Teilzeitführung zu machen und mehr Zeit mit der Familie zu bringen. Und da kommen wir halt zu dem Thema, es gibt einfach auch strukturelle Faktoren. Und ich glaube, dass das viele junge Frauen gar nicht so auf dem Schirm haben. Das bist nicht du alleine, die scheitert. Ja, das ist nicht ein individuelles Problem, sondern es ist ein strukturelles Problem. Und was sind denn da strukturelle Faktoren, Jenny?
Genau, also zumal, was du jetzt angesprochen hattest. Ja, gibt es überhaupt die Modelle, die mir das ermöglichen? Und kann ich in Teilzeit arbeiten in dem Beruf, den ich mache? Wie lange kann ich dann Elternzeit gehen? Strukturelle Probleme sind aber auch, sehe ich mich da überhaupt? Also wird mir gezeigt, dass es möglich ist, für mich als Frau in solche Positionen zu kommen? Habe ich positive oder generell irgendwelche Vorbilder oder Sichtbarkeit von erfolgreichen Frauen in Führungspositionen in meiner Umgebung? Da haben wir auch, während wir für die Podcast-Folge uns ausgetauscht haben, drüber gesprochen und haben uns mal ausgetauscht, ne, untereinander. Wir sind ja auch alles Frauen, die diesen Podcast hier produzieren und aufnehmen und schnibbeln und den so schön zubereiten für euch. Und da haben wir uns besprochen und haben uns mal die Frage gestellt, ja, wen haben wir in unserer Umgebung? Und für uns war es gefühlt alle nur die Perdita, die hier mit uns sitzt, die in der Führungsposition ist. Aber sonst haben tatsächlich die meisten von uns da gar nicht groß mitreden können. Und es macht einen Unterschied, ob ich eine Person in meinem Umfeld habe, die ich sehe in der Führungsposition, weil dann sehe ich mich selber da auch eher. Aber ich zum Beispiel in meinem Familienumkreis, wie ich aufgewachsen bin, ich hatte keine einzige weibliche Führungsposition, wo ich mal hätte hinschauen können und habe auch nicht viel medial mitbekommen von weiblichen Führungspositionen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, ja, wo sind die Vorbilder, wo sehe ich das überhaupt, dass das möglich ist.
Ja, ja, und glaube, dass es auch so starre Rollenbilder von Führung gibt. Also sozusagen eine omnipräsente, also allgegenwärtige Person, die alle sehen, die alles im Blick hat und wo ich mir denke, auch so die Unternehmensstrukturen, die sind ja auch zum Teil sehr familienfeindlich. Also ich habe mal ein Führungskräfteseminar für BMW gemacht. Also Wahnsinn, ich werde es nie vergessen, als der eine junge Vater erzählt hat, dass er wirklich Monate vorher gesagt hat, dass er am ersten Schultag seines Kindes nicht da sein wird. Und er ist in der Schule, ne, Kind mit Schultüte, und dann ruft dann der Ober-Oberboss an und sagt, wo bist du? Und er sagt, ja, ich habe doch erzählt, mein Kind wird eingeschult, und dann kam nur zurück, ja und? Wo ich mir gedacht habe, was ist denn das für eine familienverachtende Struktur, ne? Und dass das auch nicht vorgesehen wird. Also, und dass man da nicht flexibler ist. Da gibt's ja viel mehr Möglichkeiten, auch wie man führen kann und wie Führung gestaltet wird. Und da, glaube ich, haben wir uns wenig weiterentwickelt.
Ja, und das ist spannend, wenn man sich anguckt, was wir gerade besprochen hatten, diese Merkmale von starken Führungspositionen, die sind an Männern auch sehr viel mehr geschätzt als zum Beispiel an Frauen. Also wenn ich mich jetzt als Frau entscheide, okay, ich bin jetzt stringent in meiner Linie, ich habe eine Idee für dieses Unternehmen, wie ich das auf Vordermann bringen möchte und weiß auch, was wichtig ist, dass auch meine MitarbeiterInnen da dranbleiben. Ich habe meine Deadlines oder meine Aufgaben, die ich vergebe. Und wenn man da so eine stringente Linie hat, vielleicht auch mal strenger ist oder sich durchsetzt, dann wird es bei Frauen, auch im Kontrast zu unserer anderen Sozialisierung, die wir sonst erfahren, ganz anders gesehen. Und dann ist es bei einer Frau eher unangenehm, wenn die das macht, wenn die wirklich diese Position einnimmt und auch die Verantwortung und Macht, die damit einhergeht, auch wirklich einnimmt. Und das wird immer noch leider so gesehen, also dass dann die Frauen als unsympathisch vielleicht gelten, unangenehm, die einfach das machen, was Männer in der gleichen Position auch machen, nämlich führen. Und das finde ich auch, da dürfen wir ein bisschen umdenken, auch was für einen Unterschied wir machen.
Ja, also ich kann das nur bestätigen. Also ich bin immer wieder erschrocken, welche hohen Anforderungen an mich gestellt werden, wie ich als Führungskraft zu sein habe. Also ich muss immer sympathisch sein, ich muss immer auf alle Bedürfnisse von jedem individuell perfekt eingehen, muss alles im Blick haben, muss dafür sorgen, dass sich alle wohlfühlen und so. Und wo ich dann manchmal denke, ey Leute, ne? Give me a break, macht einfach nur mal euren Job. Und wo ich dann auch merke, dass bei mir dann immer so viel diskutiert wird und sozusagen, wenn, also bei einer bin ich dann mal gegangen, ne, und die haben männlichen Nachfolger gehabt, da wurde überhaupt nicht so viel diskutiert, da haben sie es einfach gemacht. Bei mir war immer Diskussionsbedarf, ne? Und dann denke ich mir wirklich, also auch manchmal so diese überhöhten Ansprüche an Frauen, also die müssen super führen können, ne? Müssen alles auf dem Kasten haben und sollen dann aber noch für die Harmonie und dass sich alle wohlfühlen sorgen. Also das sind auch mal so überhöhte Ansprüche und dann würde ich mal sagen, Leute, alle Obi vom Gas und behandelt uns wie alle anderen und benehmt euch so auch wie gegenüber allen anderen.
Ja genau, also die hohen Anforderungen sorgen ja auch dafür, dass es dann die Fehler bei Frauenführungspositionen dann eher schwerer zu verzeihen sind. Die Anforderungen sind hoch und ich will, dass diese Person das erfüllt und das spiegelt ja nochmal gut auch wieder, dass ja, man ja eigentlich ein bisschen darauf wartet, dass die Person da vielleicht scheitert. Das ist wirklich sehr schade, dass es da auch nicht den Zusammenhalt gibt und auch die Unterstützung für die Person, die da gerade eigentlich vielleicht einen guten Job machen möchte.
Ich kann nur sagen, ey, beim Vorstellungsgespräch, ne, 9 Männer, 1 Frau. Und die eine Frau stellt mir die Frage, ja, Frau Wingerter, warum Sie sich denn hier als Geschäftsführerin beworben? Nichts von dem, was Sie studiert haben, weist darauf hin, dass Sie dafür geeignet sind. Das war die Einstiegsfrage. Da habe ich mir auch gedacht, ja, Solidarität sieht anders aus, ne? Also deswegen denke ich mir manchmal, hey, können wir nicht ein bisschen die Strukturen aufbrechen und einfach mal insgesamt und Führung menschenfreundlicher gestalten, weil das würde ja auch den männlichen Führungskräften zugutekommen. Und wir nutzen einfach nicht das Potenzial aus, was da ist. Es gibt so viele clevere Frauen, und die dann teilweise in wirklich nicht ihrer Qualifikation entsprechenden Arbeit sitzen und Unternehmen einfach diesen verborgenen Schatz nicht heben. Ja, und auch wirklich, da muss ich auch sagen, auch Frauen müssen sich auch mal mehr zutrauen und sich einfach auf diese Positionen auch bewerben und auch sich mehr zutrauen. Und was ich auch überraschend finde, also zum Beispiel, grundsätzlich ist es so, dass deutlich mehr Männer als Frauen gründen und dass das die Zahlen von Frauengründungen auch noch zurückgeht. Also so auch weniger Mut haben, also so vorne dran zu stehen und mal zu machen und ja auch die Komfortzone zu verlassen und halt wirklich alles auszuschöpfen, was ich an Talenten habe. Also da fehlt mir auch manchmal so ein bisschen der Spirit und ich denke mir, ey, Mädels da draußen, ihr habt so viel auf dem Kasten. Und dann kommt er mal in die Puschen und gestaltet mit und macht mit. Weil sonst wird sich ja auch nichts verändern.
Voll. Und ich glaube, dafür braucht es eben, dass wir uns gegenseitig informieren, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen. Weil ich glaube, wenn du gerade davon sprichst, von dem Mut, da denke ich auch, oh, das macht schon Angst, ne? Weil da opfer ich viel für so eine eigene Idee. Wenn ich jetzt ja was gründe, ne? Und wenn es dann nicht klappt, oh Gott, was mache ich dann? Aber wenn ich weiß, okay, das ist nicht das Ende aller Tage und ich habe da Leute um mich rum, die unterstützen mich mit, ich habe ja eine gute Ausbildung, ich werde schon noch einen anderen Job finden im Notfall. Ich glaube, es hängt nicht alles davon ab und auch, ja, vielleicht auch sich zu überlegen, ist das für immer dann ein Fauxpas in meinem Lebenslauf oder zeigt es einfach bloß gut, ich habe was ausprobiert. Aber ja, ich glaube, genau, sich Dinge zutrauen und auch zu wissen, es gibt Unterstützungsangebote und es gibt ja auch Förderungen für Startups. Also es ist ja nicht so, als müsste man alles alleine machen. Das ist auch was ich viel bei Frauen beobachte. Das gehe ich so ein bisschen off-script, aber merke ich mich auch bei mir selber ganz oft dieses, oh, ich muss alles alleine machen. Und ich habe das Gefühl, also das ist jetzt so gar nicht so aktiver Teil unserer Recherche gewesen, deshalb sage ich, das ist ein Gefühl von mir, aber ich habe das Gefühl, wenn ich meine Freundinnen, auch meine talentierten, schlauen Freundinnen, die auch selber Projekte umsetzen, beobachten, wir wünschen uns Support, ey, wir sind doch so Einzelgängerinnen und haben das Gefühl, ich kann jetzt nicht um Hilfe bitten, ich muss es alleine machen, ich muss den schwierigen Weg gehen, ich muss vielleicht auch irgendwem was beweisen und dieses Netzwerk knüpfen und zu wissen, nee, ich muss es eben nicht alleine machen. Das bin nicht nur ich, die da steht und alles oder nichts. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sodass wir Strukturen haben.
Also, und da wirst du verlieren. Du wirst als Einzelne nicht gegen Strukturen angehen können. Und da muss ich sagen, ich profitiere halt von der Frauenbewegung, ne, aus den 70er, 80er Jahren, die ich noch sozusagen in diesem High-High-High-Level am Ende noch so ein bisschen mitbekommen habe. Aber ich habe auch viele Freundinnen, die da Vorreiterinnen waren. Und ich denke mir mal, das fehlt uns auch. Ne? Die haben sich ja gegenseitig unterstützt, gestärkt, haben zusammen Projekte gemacht, haben auch zusammen getrunken, gelacht und Spaß gehabt. Also, und ich glaube, das ist schon wichtig. Und das haben uns oft Männer voraus in Führungspositionen. Die sind super vernetzt. Die sind super vernetzt. Also, ne, die treffen sich, keine Ahnung, bei den Rotariern oder Lions oder haben sonst so ihre Kumpelschaften. Und ich merke das auch im Umgang miteinander. Ich war letztens bei einer Podiumsdiskussion eingeladen. Und ja, also körperlich rücken die auch gut zusammen und dann unterstützen die sich. Und ich habe das auch gemerkt. Also, die haben mich eigentlich körperlich abgeschirmt. Also so, und ich glaube, dass das nicht bös gemeint war und dass die sich dem gar nicht bewusst sind, aber so, ja, also man ist sich ja auch ähnlich und es ist immer für Menschen leichter, zusammen was zu machen, wenn man sich ähnlicher ist. Und man hat so die leichte Tendenz, alles, was mir so ein bisschen fremd ist oder was nicht so ist wie ich, ein bisschen außen vor zu lassen. Und ich glaube, dass da das wirklich an der Zeit ist, dass Frauen endlich kapieren, hey, du bist nicht alleine schuld und du kannst da rackern, wie du willst. Es gibt eine gläserne Decke und die kann man nur gemeinsam durchbringen. Und ich setze einfach auch die Hoffnung auf, dass man einfach auch die Strukturen verändert, dass sowas wie so ein kollaborativer, empathischer Führungsstil einfach sich mehr durchsetzt. Das heißt, dass man mehr auf Zusammenarbeit miteinander setzt, ne? Und nicht so hierarchisch von oben, ich drücke dir alles drauf, was ich will und du machst, was ich will. Ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei. Also wenn ich mir jetzt die junge Generation anschaue, also die haben keinen Bock auf sowas. Also gerade wenn Firmen Fachkräftemangel, also ich glaube, dass man auch das, wie geführt wird, ändern muss, weil die junge Generation setzt viel mehr auf Vereinbarkeit, ne, mehr Zeit für sich, ne, und ist da auch weniger vielleicht einige so karrierebewusst vielleicht wie noch vor einigen Jahren. Also, und die sind nicht mehr so bereit, den Preis zu zahlen, den das mit sich bringt.
Ja, und das ist auch eine gute Überleitung zu auch dem Punkt, den wir uns vielleicht auch manchmal anhören müssen. Ne? Frauen wollen das ja gar nicht. Ja, manchmal ist es auch so, dass eine Frau nicht will, weil zum Beispiel der Preis ziemlich hoch ist. Also, wenn ich die Netzwerke nicht habe, muss ich erstmal selber viel Zeit investieren, um die Leute zu finden, ne? Die mich dahin bringen an die Stellen, die wissen, wo wer gebraucht wird, die Kontakte haben. Dann muss ich mehr Zeit investieren in die Fortbildung, habe dadurch vielleicht weniger Zeit für meine Kinder oder plane die Familienplanung vielleicht komplett. Und vielleicht, obwohl ich das vielleicht sogar möchte, kann ja sein, ich habe eigentlich eine Familienplanung und dann mache ich das nicht, weil ich mir denke, ich kann das nicht miteinander vereinen. Und vor allem, ja, es ist schwieriger. Es ist schwieriger, in die Position zu kommen als Frau und du musst mehr investieren. Und dann ist die Frage, lohnt sich das für mich im Endeffekt? Ist es was, was ich will, wenn ich gar nicht weiß, ob ich in dieser Position am Ende ernst genommen werde, ob ich in dieser Position überhaupt langfristig bestehen kann mit dieser Arbeitslast, die dann auch auf mich zukommt? Und ich glaube, dann überlegen sich das viele Frauen dann schon so 2 oder 3 Mal mehr. Boah, will ich das machen oder ist mir der Preis in Anführungszeichen dann doch zu hoch?
Ja, aber ich dachte immer, Leute, also wenn wir mitspielen wollen, dann müssen wir spielen. Sonst bist du draußen. Sonst bestimmen andere, wie es ist. Und ich denke mir, ja, Führung ist auch nicht ein kleiner Spaziergang, sondern da muss man ganz viel Zeug machen, was total nicht so super prickelnd ist. Also du musst halt einfach dich mit Zahlen beschäftigen, ne? Musst dich mit Entwicklungen beschäftigen, musst unangenehme Entscheidungen treffen, musst damit leben, dass sich nicht alle lieb haben. Und ich muss sagen, Personalführung ist richtig, richtig anstrengend. Weil das ist eine hochkomplexe Aufgabe, wirklich nicht easy peasy. Und einfach immer die Person zu sein, die die Verantwortung übernommen hat und die für alles gerade stehen muss, was vielleicht unten auch verbockt worden ist. Und du bist immer die Erste, die es trifft. Also das ist nicht leicht, aber deswegen wünsche ich mir einfach noch mehr als Vorbilder. Es ist auch geil. Also wirklich. Du hast eine Idee, du hast eine Vision, wie Dinge zu sein haben und dann schiebst es an, kriegst die Leute dazu, dass sie deine Ideen teilen, dass sie da mitmachen und am Ende entsteht etwas, was in deinem Kopf war und es wird plötzlich Realität und die Dinge laufen so, wie du die dir vorgestellt hast. Und das ist toll. Und deswegen, ich kann auch nur zum Muntern, hey, übernehmt die Verantwortung. Das ist nicht leicht, das ist schwierig, es hat alles seinen Preis. Aber wir können mitgestalten, wie das Zusammenleben, wie Arbeit, wie Wirtschaft, wie Bildung, ne, wie Soziales funktioniert. Und das kann nur passieren, ja, wenn man seinen Hintern hochkriegt und was macht.
Ja, und das ist dann eben das Ding. Also einerseits wünschen sich, glaube ich, viele junge Frauen auch eben die Sachen anders zu machen. Dieses Bild von Macht, was wir haben, ist ja oft ein Bild von männlicher Macht, in der wir oft klein gehalten werden. Und genau das wollen wir oft verändern. Und ne, was Perdita gerade selber gesagt hat mit dem kollaborativen, empathischen Führungsstil. Aber das erstmal zu etablieren, ist gar nicht so leicht. Am Anfang muss man vielleicht doch mal durchgreifen, doch mal mit den eigenen Ansprüchen an sich selber vielleicht einen Kompromiss machen und sagen, gut, ja, die Leute checken es gerade noch nicht. Die denken die ganze Zeit, ich mache hier 1000 Kompromisse, aber der Laden muss laufen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, was du gerade gesagt hast, der Stein muss erstmal ins Rollen kommen. Ne? Vielleicht braucht es am Anfang noch, dass ich durchgreife, damit die Leute sehen, hey, auch eine Frau, die da oben sitzt, auch die hat einen Anspruch an dich als Arbeitnehmer. Auch die möchte, dass der Laden läuft. Und dass man dann das umsetzen kann. Weil ich glaube, darum geht es jetzt erstmal ganz viel, um diesen Respekt auch und um die Sichtbarkeit, damit dann genau das umgesetzt werden kann. Damit ich dann sagen kann, hey, ich möchte aber einen kollaborativen Führungsstil. Ich möchte, dass auch meine Mitarbeiterinnen, die vielleicht auch mal ne, wegen Periode vielleicht auch mal ausführen, dass ich denen das irgendwie ermöglichen kann, dass ich denen mehr Homeoffice ermöglichen kann für deren Familienplanung und so. Also, dass ich das vielleicht auch erreichen kann, aber dafür muss ich vielleicht auch mal Kompromiss eingehen mit meiner Einstellung und sagen, gut, jetzt darf ich mal durchgreifen, vielleicht muss ich da den sauren Apfel beißen, vielleicht kommt dann mehr Wind mir entgegen, weil die Leute das nicht gewohnt sind von einer Frau, aber die sollten das vielleicht mal lernen, dass auch eine Frau da durchgreift und dass es auch wichtig ist. Und genau, wenn nicht wir anfangen, wer sonst? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns da gegenseitig dran erinnern. Es wird sich nichts ändern, wenn wir es nicht machen.
Und ich glaube, dass einfach auch Unternehmen ihre Strukturen anpassen müssen. Also, dass es einfach flexiblere Modelle gibt, fairere Beförderungen, ne? Also wirklich, wo wirklich reine Leistung bewertet wird und nicht, wen kenne ich und wer mag mich. Und dass es auch wirklich so eine Befähigung gibt. Also, wenn es einfach keine Vorbilder gibt. Also, ich hatte jetzt in unserem Interview, fand ich das so schön, dass der Mann, der die Frau Dr. Krugel eingestellt hat, auch an sie geglaubt hat und gesagt hat, natürlich packst du das, sicher. Ne? Also auch dieses Befähigen und auch was Zutrauen ist da wichtig. Und dass man aber auch so neue Modelle einführt. Ja, warum muss immer eine Person führen? Gibt es nicht Möglichkeiten, dass man das zu zweit oder zu dritt macht? Oder dass Führung flexibler wird anhand von Aufgaben? Dass man sich die Verantwortung teilt? Und dass Führung nicht immer so nur Machtkampf ist, sondern wirklich, wie ich gemeint habe, einfach gemeinsames Gestalten. Und ich glaube, dass Frauen auch wirklich, wie du gesagt hast, verstehen, ey, ich brauche da nicht als Einzelkämpferin unterwegs sein. Ich kann mir auch ein Netzwerk aufbauen, ja? Netzwerk an Leuten, die mich unterstützen, wo ich auch mal Fragen stellen kann. Also das finde ich total wichtig. Also ich habe so ein informelles Netzwerk an Frauen, die in ähnlichen Positionen sind wie ich. Und immer wenn ich ein Problem habe oder so, dann finde ich das super, dass ich die kontaktieren kann und wir bereden das und die erzählt mir von ihren Erfahrungen. Und das ist gut, auch mal jemand zu haben, der auf der Ebene auch unterwegs ist und mit dem ich mich austauschen kann. Das stärkt einen und manchmal kriege ich richtig super coole praktische Tipps.
Ja, und das ist ja auch wieder Zusammensagen zwischen Stärke und Schwäche, dass da auch eine Person ist, wo ich mir auch mal sagen kann, boah, da fühle ich mich gerade schwach und die mir dann die Stärke wieder gibt, weil ich glaube, oft ist auch dieser Perfektionismus, der einem da gut im Weg stehen kann. Ich muss jede Aufgabe auf Anhieb perfekt machen und ne, lieber perfekt als gar nicht und darum geht es ja gar nicht. Lieber unperfekt, aber es passiert was, als perfekt und es passiert nichts. Und dass ich da eben Menschen um mich herum habe, wo ich hingucke, ach so, haben die das gemacht, na gut, dann probiere ich das. Ja, blöd, das heißt nicht geklappt, dann frage ich noch mehr Menschen. Und dann probiere ich es halt nochmal. Und ich glaube, da geht es eben auch wieder viel darum, diese traditionellen Rollenbilder, dass wir die, es passiert schon, ich bin super dankbar, dass ich das merke um mich rum, dass sich da schon was getan hat. Wenn ich das vergleiche auch, wie ich meine Mutter reden höre über ihre Erfahrungen und wie ich mich so erlebe und dass ich mich schon als kompetent und talentiert wahrnehmen und wahrnehmen darf und gleichzeitig trotzdem diese Sachen noch mitschwingen. Ich habe das ganz oft selber erlebt, wie ich meine Talente runtergebuttert habe, wie ich nicht so selbstbewusst war, gerne dieses Argument Kompromiss bereit genutzt habe. Mittlerweile nutze ich es nicht mehr, weil ich mir denke, oft ist es bloß, dass ich einen Kompromiss mit mir mache. Aber wieso muss ich immer den Kompromiss machen? Wieso eigentlich? Und ich glaube, das ist da eben, das geht Hand in Hand, das Aufbrechen mit dem, wir tun uns zusammen und unterstützen uns gegenseitig und zeigen dann eben auch, ja, nee, es geht auch anders und es geht ganz divers und du kannst auch mit Familie Führungspositionen haben und du kannst auch mit einem Wunsch nach einem empathischen Führungsstil als Frau eine Führungsposition einnehmen und dass wir das so aufbrechen, damit der Zugang auch leichter wird und ich auch mich sehe in der Position und bedenke, ah ja, schön, so wie ich. Doch, so wie ich bin, doch, eigentlich kann ich das doch und werde auch landen können mit meinen Ideen, die ich habe.
Ja, da finde ich, ist ja jetzt unsere neue Bahnchefin ein ganz gutes Vorbild. Also ich höre ganz viel Positives von ihr und was immer wieder auch betont wird, dass sie einen anderen Führungsstil hat, dass sie die Leute mitnimmt, ne? Und so. Und dann denke ich mir so, Endlich mal was Positives, ne, in der Richtung. Und ich glaube, es gibt auch einfach viele Programme, auch vom Verband der Arbeitgeber oder sowas, Frauen in Führungspositionen, wo es Mentoring-Programme gibt, wo es Qualifizierungen gibt für Führungskräfte. Also die Chancen auch nutzen, wenn ich mich noch nicht bereit fühle, also mich da dann auch zu qualifizieren. Also was weiß ich, wenn ich mich mit Finanzen nicht auskenne oder ja, präsentieren in der Öffentlichkeit, keine Ahnung, was immer dir auch fehlt. Man kann sich ja auch Dinge per Qualifikation holen, ne? Also, dass man einfach ein Training besucht, Workshops besucht, einfach mit vielen Leuten redet, Netzwerke baut und ich glaube, sich einfach zutrauen und sich bewusst werden, hey, ich habe eine Menge tolle Fähigkeiten. Also es war total süß. Ich habe jetzt letzte Woche einen Workshop gemacht, dann ging es auch um Leadership. Und dann haben wir einfach so aufgeschrieben, was gehört denn zu Leadership dazu? Und ganz toll hat mir gefallen, ein Kommentar von einer sehr zurückhaltenden, schüchternen Frau, die gemeint hat, sie war jetzt total überrascht zu sehen, dass sie vieles davon als Eigenschaften besitzt und sich dessen nicht bewusst war. Und das, glaube ich, ist sich auch selber bewusst sein, ich habe auch echt viel drauf und kann auch was machen. Und ich glaube, dass wenn wir das uns gelingt, das anzugehen, dann geht es uns gesamtgesellschaftlich auch besser, weil es ist ja auch nicht fair, sag ich mal, dass die Männer da, sag ich mal, auch die unangenehmen Sachen immer alles alleine machen müssen. Ja, also so prickelnd ist das ja auch nicht, wenn man einen 14, 15, 16 Stunden Tag hat, seine Familie nicht sieht und vielleicht mit 55 dann schon Herzinfarkt gefährdet ist. Also ich glaube, dass das auch was ganz Positives für Männer sein kann, ne? Wenn man Führung ein bisschen anders leben kann.
Ja, und es ist ja auch generell, also es geht ja da auch nicht nur darum, ob Frauen anders fühlen oder nicht, die können ja auch genauso fühlen, wenn sie wollen, aber dass es eben ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, dass nicht nur wir Frauen dafür einstehen, dafür kämpfen müssen, sondern dass wir eben auch Männer brauchen, die da mit uns für uns einstehen und sehen, boah, es gibt, ne, es ist einen sehr hohen Prozentanteil, 60% an gut qualifizierten Hochschulabsolventinnen. Da sind doch viele. Und dann beschwert man sich, oh, sind die Führungspositionen? Ja, da gibt es welche und dann vielleicht dürft ihr mit dafür sorgen, dürfen alle mit dafür sorgen, dass sich qualifizierte, kompetente Frauen da angesprochen fühlen und auch bestätigt fühlen. Und ja, weil da viel Potenzial eben verloren geht, das haben wir vorhin schon besprochen, und viel, viele tolle Nachwuchskräfte, Nachwuchsfrauen, die ganz viel anstoßen können, da irgendwie auf der Strecke bleiben und dass wir die alle abholen und das nicht so verschenkt wird, dieses Potenzial. Und ja, damit dann eben sowas ganz Flexibles auch sein kann, dass du vielleicht auch als Mann mal, ohne dich schlecht zu fühlen, in die Elternzeit gehen kannst und dann die Frau den Job weitermacht in einer gut bezahlten Führungsposition. Und das sollte ja gar kein Grund zur, ja, da sollte ich da gar nicht mit den Augen blinzeln, ne? Wenn es klappt, dann klappt's. Und dass wir das eben auch sehen, und dazu braucht es, dass wir, und dass uns klar ist, dass eben nicht nur Frauen dafür kämpfen, sondern dass es für uns alle wichtig ist, damit auch wir weiter wachsen und damit wir auch Fortschritt erleben.
Und dann ist mir aber nochmal eine ganz wichtige Botschaft, hat die Männer da draußen, weil es gibt ja welche, die denken, oh, die Frauen sind im Vormarsch. Macht mal wirklich die Augen auf und schaut hin, also wie sind tatsächlich die Machtverhältnisse? Also hat sich nichts verbessert, das kann ich wirklich sagen. Also, und dass die Frauen auf dem Vormarsch sind, ich habe eher das Gefühl, dass gerade eine rückläufige Tendenz ist und dass es einfach für Frauen noch schwieriger geworden ist. Also deswegen möchte ich den Frauen da draußen heute mal was ins Hirn tackern. Wenn ihr die Spielregeln mitbestimmen wollt, müsst ihr mitspielen. Also traut euch das zu und übernehmt Verantwortung und gestaltet die Welt um euch herum. Also das ist einfach wichtig. Ich kann nicht mich über die Spielregeln beschweren, wenn ich gar nicht mitspiele.
Ja, und da möchte ich so mit ans Hirn tackern, es ist doch eigentlich alles gut möglich. Wir sind schlau, wir sind talentiert, wir sind eine gute Menge. Vielleicht darf man sich das mal als Glaubenssätze mitnehmen und nicht immer nur, ich kann noch nicht, ich hab noch nicht, ich bin noch nicht gut genug, sondern was, wenn vielleicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist und du genau schlau genug bist und genau qualifiziert genug bist und du das einfach darfst.
Also es freut mich ungemein. Bei einer Veranstaltung der Rotaria habe ich nämlich eine sehr, sehr tolle, passende Frau für unser Thema Frauen in Führungspositionen gefunden, nämlich Frau Dr. Jutta Krugul. Sie ist Rechtsanwältin und Geschäftsführerin der Verbände der Bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeber und Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft für die Region Niederbayern. Zusätzlich ist sie auch noch Lehrbeauftragte für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Passau und engagiert sich darüber hinaus auch noch als ehrenamtliche Richterin am Bundessozialgericht. Freut mich, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, Perdita.
So, jetzt kommt die erste Überraschungsfrage. Wenn du zurückdenkst an deine Kinderzeit, kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du mal angeschafft hast, wo es lang geht?
Also, jetzt muss ich fast ein bisschen schmunzeln. Es ist ja eine Überraschungsfrage. Aber bei mir zieht sich das schon ein bisschen auch im Kindergarten durch, wenn wir Spiele gemacht haben, auch mit Verkleidung und so. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe immer so ein paar Leute hinter mir, wo ich dann sagen kann, wir setzen unsere Interessen jetzt durch. Daran erinnere ich mich und ich hatte einen älteren Bruder. Da glaube ich, muss man als Mädchen oder damals zur damaligen Zeit schon lernen, wie gehe ich jetzt damit um, wie kann ich mich durchsetzen. Also das ist mir schon nicht fremd.
Dann ist so meine Frage, so bei dem Thema Frauen in Führungspositionen, gibt es da was, wo du sagst, boah, das macht mich richtig unruhig oder das sind einfach Themen aktuell, die mich beunruhigen oder nicht schlafen lassen oder wo ich das Gefühl habe, da läuft was nicht gut?
Das ist ja so eine Sache mit den Frauen in Führungspositionen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin beunruhigt oder ich könnte deswegen schlecht schlafen. Das wären vielleicht eher andere Dinge. Aber ich sehe natürlich sehr wohl, dass das ein großes Thema ist, gesellschaftspolitisch, aber natürlich auch. Und gerade wenn man, wie ich, für die Verbände arbeitet im Bereich der Metall- und Elektroindustrie, aber auch für die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, ist das natürlich Frauen in Führungspositionen ein Dauerthema. Auf der einen Seite natürlich, weil wir Fachkräfte brauchen, weil wir engagierte Arbeitskräfte benötigen und weil wir da natürlich sehen, dass Frauen gerade in solchen Führungspositionen immer noch unterrepräsentiert sind und weil wir natürlich sehr wohl die Potenziale der Frauen sehen und sehr wohl sehen, wünschenswert wäre, dass wir mehr Frauen entsprechend ihrer Potenziale in die Führungspositionen bringen. Ich glaube, dass wir uns darüber ja nachher auch unterhalten werden. Was tun wir dafür? Welche tollen Projekte gibt es? Aber das ist schon ein Thema, was mich tatsächlich total umtreibt, auch insgesamt, was die Verbände insgesamt total umtreibt, die Erwerbsbeteiligung der Frauen zu erhöhen, aber auch mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen.
So, jetzt arbeitest du ja selber als Frau in einer Führungsposition. Nimm uns mal so ein bisschen mit, so wie sieht denn so ein Alltag von so einer Geschäftsführerin in so einer Verbandsarbeit aus? Also was machst du da so als Geschäftsführerin?
Also, wenn ich jetzt mal meinen Alltag sehe, ich nehme jetzt als Beispiel die Metall- und Elektroarbeitgeberverbände, da sind wir ja, wir betreuen unsere Mitgliedsunternehmen und vorrangig als Arbeitgeberverband in den Bereichen Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitswissenschaften. Das heißt, wir bringen Services zu deren Personalabteilung und steigern damit vielleicht auch die Wettbewerbsfähigkeit idealerweise unserer Mitgliedsunternehmen. Das heißt, ich koordiniere hier in Passau mit meinem Team, übrigens mit einem Augenzwinkern darf ich das sagen, derzeit nur Frauen. Also mit mir sind hier 7 Frauen beschäftigt. Das hat sich aber zufällig ergeben. Das ist keine Strategie. Wir schauen, wie wir unsere Mitgliedsunternehmen gut beraten können im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts, wie wir Personalabteilungen unterstützen können. Das heißt, wir gehen zu Gericht, vors Arbeitsgericht, vors Sozialgericht auch. Wir schauen, dass wir gute Beratung hinbekommen. Wir verhandeln mit Gewerkschaften, auch Tarifverträge natürlich für unsere Mitgliedsunternehmen. Und ich bin so ein bisschen oben drüber und gucke, wo kann ich mit anpacken, wenn ich noch gebraucht werde, aber wie koordiniere ich alles? Oder ich gebe Interviews, wie jetzt gerade eben, gehe auf Podiumsdiskussionen, vertrete unsere politischen Positionierungen auch oder nehme meinen Lehrauftrag wahr an der Uni Passau, bin so ein bisschen auch für diese Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Aber insgesamt gucke ich tagtäglich, dass wir unsere Mitgliedsunternehmen zufriedenstellend eben mit unseren Serviceleistungen bedienen können. Das ist mein Schwerpunkt.
Okay, aber könntest du vielleicht auch noch mal so ein bisschen tiefer gehen, so als Führungskraft von so einem Team?
Hast du da einen besonderen Führungsstil oder merkst du einfach, ja, das sind so Führungsaufgaben, also dass man einfach so dieses Thema auch, ja, wie führe ich Menschen?
Ja, das habe ich natürlich sehr stark, wobei ich immer auch bei mir so sehe, ich mache viel so aus dem Gefühl raus. Ich habe in Sachen Führung eigentlich, glaube ich, nicht wirklich eine Strategie, sondern verlasse mich so auf meine empathischen Fähigkeiten. Aber es ist natürlich schon so, dass ich schauen muss, ich habe ganz unterschiedliche Charaktere bei meinen Mitarbeiterinnen. Wie bringe ich die zusammen? Wie bin ich auch ausgleichend? Dass ich schaue, wie harmonieren die? Oder wenn die mal unterschiedliche Positionierungen haben, wie ermögliche ich es jetzt jeder Mitarbeiterin, das Bestmögliche zu geben? Ich denke darüber nach, welche Freiräume bräuchten sie? Brauchen sie? Wie ist das Zusammenspiel? Auch Führung und Vertrauen. Also ich bin ein großer Freund davon, dass man sich gegenseitig vertraut und dass der Mitarbeiter sehr flexibel auch agieren kann und sehe mich da in der Rolle, dass ich diese Räume auch zulasse und zur Verfügung stelle. Also das ist so vorrangig meine Aufgabe. Natürlich gibt es auch an der einen oder anderen Ecke mal Konflikte. Und dann sehe ich mich in der Moderatorenrolle immer aber vor dem Hintergrund, dass ich sehe und was ich auch sehr schön finde, alle sind unterschiedliche Charaktere. Und mir ist sehr wichtig, wie fördere ich das? Was kann man einfordern? Aber wie verbinde ich auch diese unterschiedlichen, ja sehr guten Eigenschaften, dass ich sagen kann, jetzt zusammengefasst, für alle unsere Mitglieder, die wir betreuen, habe ich praktisch ein Angebot auch von Charaktertypen, charakterstarke Mitarbeiterinnen, die dann ihre Stärken entfalten. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
Ich habe gesehen, dass ihr auch so ein Programm habt, Frauen in Führung zu fördern. Also das ist ja auch so ein Lösungsansatz, um vielleicht auch einfach Defizite, die in dem Bereich da sind, zu lösen. Was macht ihr da?
Das ist ein Projekt, was wir als BAHME VBM, das sind also die Bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände, ins Leben gerufen haben, gemeinsam mit dem Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft. Das war vor 15 Jahren, 2010. Und unser Ziel ist, dass unsere Mitgliedsunternehmen, die Interesse dran haben, mal ausloten, welche Frauen haben wir als Beschäftigte, die möglicherweise in eine Führungsposition reinwachsen wollen. Also welche Qualifikationen haben die? Und dann durchlaufen die dieses Projekt mit ganz unterschiedlichen Modulen. Die letzte Staffel hat jetzt 2024 gestartet, geht 2 Jahre und kriegen dort dann untereinander Projekte wie Selbsterfindung, wo kann ich meine Stärken, Schwächen identifizieren? Die gehen auch in andere Unternehmen rein, die kriegen Reflexionsräume, die kriegen auch Mentoren beiseite gestellt. Und da fördert man so deren Stärken raus und man lässt sie auch erkennen, wo habe ich Möglichkeiten, würde mir das Spaß machen, in eine Führungsposition reinzuwachsen. Das ist ganz interessant, wenn man das beobachtet. Mittlerweile haben wir über 400 weibliche Fachkräfte, muss ich ja sagen, zunächst mal darüber geschult, in über 102 Unternehmen, die sich, über 100 Unternehmen, die sich beteiligt haben. Und wenn man die Frauen dann, wir monitoren das auch fragt, was hat euch das gebracht, dann sagen die schon, wir konnten über den Tellerrand hinausschauen, ein gutes Projekt mit professioneller Anleitung, wo wir mal sehen, wie erkenne ich mich selber, was habe ich für Potenziale, also kurzum, wie findet auch meine eigene Selbstreflexion statt. Das ist ein sehr wichtiges Projekt, was wir, wie gesagt, schon über 15 Jahre machen, was auch hervorragend angenommen wird. Und für uns ist eben als Arbeitgeberverband auch der Hintergedanke, dass wir sagen, guckt, wir als Unternehmensvereinigung, wir mit unseren Mitgliedsunternehmen, wir tun in dem Bereich was. Jetzt musst du dir vorstellen, dass ja gerade die Metall- und Elektroindustrie sehr stark naturwissenschaftlich natürlich geprägt ist. Also Mensch spielt eine große Rolle. Und wir ja von Haus aus da schon die Herausforderung haben, wir haben eben sehr wenig Frauen im Vergleich insgesamt, die sich für diese MINT-Fächer interessieren. Und deshalb ist es gut, wenn man in so einem Projekt auch erkennt, auch die für Unternehmen mitnimmt, die sagen, denkt mal drüber nach. Welche Frauen habt ihr da, die sich möglicherweise in so einem Projekt entfalten können? Und dass wir denen dort zeigen, schau, wie machen es andere Frauen? Wie könnte deine Führungsposition auch aussehen? Das finde ich eben sehr wichtig. Weil ich auch merke in meiner täglichen Arbeit, wenn ich zu den Unternehmen gehe oder wenn ich auch in meinem Umfeld an der Universität beispielsweise auch mit Studierenden spreche, mit Frauen auch, oftmals weiß man ja gar nicht, welche Möglichkeiten man hat. Oftmals ist man vielleicht auch selber sehr zurückhaltend, weiß gar nicht, welche Potenziale in einem stecken. Und es ist ja natürlich auch immer so, das eine ist ja das Fachliche. Also ich kann vielleicht hervorragend als Ingenieurin sein, aber es bleibt vielleicht die Frage, traue ich mir das zu, auch Mitarbeiter zu führen? Das sind ja auch unter Umständen ganz unterschiedliche Paar Stiefel. Und da wollen wir den Frauen, die für solche Programme auch in Betracht kommen, den Horizont erweitern, dass sie auch unter Gleichgesinnten sind, sich austauschen können. Und das läuft tatsächlich sehr gut. Das ist sehr ambitioniert. Das bedarf auch eines großen Engagements der Teilnehmerinnen und natürlich auch der zugehörigen Unternehmer, also Unternehmen. Aber wir sehen da doch, dass wir dazu beitragen können, den Horizont zu erweitern.
Dann bin ich schon bei meiner letzten Frage, nämlich, was würdest du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern draußen ins Hirn tackern wollen zu dem Thema Frauen in Führungspositionen?
Ich bin niemand, der sich anmaßt, irgendjemand was ins Hirn tackern zu wollen. Aber wenn ich so direkt frage, aus meiner langjährigen Erfahrung, bin jetzt über 20 Jahre bei den Verbänden beschäftigt, halte ich es für sehr wichtig, dass man offen ist für Neues und dass man seinen eigenen Horizont immer erweitert, egal wie alt man ist. Und da finde ich sehr gut, dass man Projekte, auch wie jetzt Frauen in Führungspositionen, aber auch viele andere Projekte, die wir haben, Frauen in Technik oder die Girls Day Akademie, dass man das mal alles wahrnimmt und zwar selber wahrnimmt, selber erlebt und selber für sich entscheidet, wo könnte die Reise auch beruflich für mich hingehen. Das halte ich für ganz wichtig. Ich selber bin ja noch aus einer Zeit, ich bin jetzt über 50, als ich Abitur gemacht hatte beispielsweise, da gab es diese breiten Angebote vor über 30 Jahren einfach noch nicht. Heute sage ich, heute habt ihr die Möglichkeiten, viele Projekte wahrzunehmen, euch auszuprobieren. Ich denke auch gerade an die Wissenswerkstatt in Passau, die wir mitfördern. Und nehmt das wahr, um für euch selber zu entscheiden, das ist mir wichtig, das kann ich. Das traue ich mir zu. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, ein Netzwerk zu bilden, auch unter Frauen, um zu sehen, wo habe ich Ansprechpartnerinnen, wo kann ich profitieren von, wer kann mir gute Ratschläge geben, wer hilft mir auf dem Weg, mich beruflich selbst zu verwirklichen. Das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig und das würde ich den Zuhörerinnen und auch Zuhörern natürlich gerne auch mit auf den Weg geben.
Super, sensationell. Das ist genau das.
Challenge. 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 Challenge.
Ja, da sind wir dann schon auch schon bei unseren Challenges. So, Jenny, was ist denn unsere erste Challenge für heute?
Ja, die erste Challenge, das haben wir auch gemacht bei uns im Team hier vom Podcast. Fragt euch doch auch mal selber, wie viele Frauen habe ich denn in meinem Umfeld, die Führungskräfte sind, die Führungspositionen einnehmen. Fragt doch mal rum in eurer Familie oder schaut mal in euren persönlichen Kreisen und ja, guckt mal, was das mit euch macht.
Und die zweite Challenge ist, hinterfragt euch mal selber, wie tief in euch die Stereotypen sind. Also wie beurteilt ihr weibliche Führungskräfte? Seid ihr da ein bisschen strenger und erwartet ihr mehr? Und für alle, die meinen, dass Frauen vorne dran sind, gebe ich mal die Challenge. Schau dir mal 2 Wochen lang, wenn du eine Regionalzeitung hast, schau in die Zeitung, wenn du online dich über irgendwas informierst, schau dir die Fotos an, wo Entscheidungen getroffen werden und zähl mal die Anzahl der Frauen im Vergleich mit den Männern, die auf dem Bild zu sehen sind. Und mach dir mal ein realistisches Bild. Oder nimm dir irgendeine Firma, wo du dir gerne irgendwas bestellst und schau mal in die Firmeninfoseite und schau mal, wie hoch der Frauenanteil gerade in Führungspositionen in dieser Firma sind. Schau mal nach.
Kann ich empfehlen, ich mache das jetzt immer mit Büchern, die ich lese und guck mal die Verlage mir an. Ne? Wer ist da eigentlich, wer gibt es eigentlich heraus? Das sind ja auch dann eher die Führungspositionen, ne? Der Verlag. Und genau, das kann man mal machen, wenn man sich was kauft, mal anschauen, dann mal überlegen, oh, stimmt das überhaupt? Frauen sind auf dem Vormarsch?
Ja, deswegen ihr da draußen einfach mehr Frauen in Führung und vielleicht einfach auch vor allem anderen Führungsstil. Also das wünsche ich mir für uns alle. Ja, und dann sind wir jetzt schon am Ende unserer nächsten Folge. Ich möchte euch gleich zur nächsten einladen. Da reden wir über den Fachkräftemangel in der Pflege. Etwas, was uns vielleicht aktuell noch nicht so auf dem Schirm erscheint, aber das Thema Pflege wird uns alle treffen in unterschiedlichsten Formen. Also deswegen ist es ein ganz wichtiges Thema und da wollen wir mal euch für ein bisschen Klarheit sorgen, wie da die Situation aktuell tatsächlich ist.
Genau, und zu dieser Folge und zu allen anderen findet ihr wie immer unsere Shownotes auf den Seiten, wo ihr den Podcast hört oder auch auf unserer Webseite auf www.futter-fürs-hirn.de, fürs mit UE. Und da könnt ihr auch uns Fragen stellen auf Social Media oder über unsere E-Mail-Adresse wakeup@gemeinsamineuropa.de. Und wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns, wenn ihr die Challenges ausprobiert und genau, wenn es euch auch gefällt.
Ja, dann teilt uns auch schön fleißig, genau.
Ja. Genau, empfehlt uns weiter.
Genau.
Alles klar, dann bleibt uns noch zu sagen: Tschüss.
Und bleibt wach.